Köln in den 1250er Jahren. In der Stadt hat es in jener Zeit mächtig gebrodelt, in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Zweimal waren die reichsten Bürger der Stadt in einen bewaffneten Konflikt mit dem Stadtherrn, dem Erzbischof von Köln, geraten. Beide mal blutig und nur unter größter Anstrengung hatte man es unter Vermittlung von Albertus Magnus geschafft, dies beizulegen. Im Jahr 1259, einem Jahr nach der letzten Auseinandersetzung, ist die politische Landschaft Kölns weiterhin von tiefen gesellschaftlichen Spannungen geprägt. Viele Menschen sind vom städtischen Regiment ausgeschlossen, insbesondere die weniger privilegierten Schichten, aber auch weite Teile der Mittelschicht, bestehend aus kleineren Händlern und Handwerkern. Die einflussreiche Riecherzeche, die Bruderschaft der Reichen, die aus den wohlhabendsten Geschlechtern der Stadt besteht, so nannten sich die reichsten Familien Kölns, stellte nur einen kleinen Teil der wohlhabenden Bevölkerung dar und dominierte dennoch in der politischen Macht der Bürgerschaft. Und war sie noch im 12. Jahrhundert durchlässig, also hat sie Raum gelassen, dass andere auch ihren Kreisen beitreten können, schottet sie sich nun immer mehr vom Rest der Bevölkerung ab und bleibt lieber unter sich. Fängt an, sich wie eine Art Stadtadel zu verstehen. Angeblich mit Vorfahren bis weit zurück in römische Zeit. Welch ein Unsinn natürlich, denn viele dieser Familien waren erst vor wenigen Generationen selbst erst nach Köln eingewandert. Das ist die Lage 1259 in Köln also. Wie gesagt, viele Einwohner sind vom bürgerlichen Stadtregiment ausgeschlossen. Nur ein paar wenige Familien, man könnte auch böse sagen Clans, vereint in der Riecherzeche, herrschen neben dem Erzbischof in der Stadt. Dennoch haben sie, diese reichsten der Bürger Kölns, nur einen Mini-Anteil an der übrigen Stadtbevölkerung, selbst an der wohlhabenderen Einwohnerschaft Kölns, man könnte sagen der besser verdienenden. Nun haben wir, wie gesagt, das Jahr 1259, ein Jahr nach der Verkündung des großen Schieds, den wir in der letzten Folge behandelt haben. Und ich habe nur eine einzige Zuschrift erhalten, dass ich doch den ganzen Text des großen Schieds vorlesen soll. Leute, das können wir doch besser, oder? Naja, ihr wolltet es so. Keine extra Folge über den großen Schied oder kein Vorlesen des großen Schieds in ganzer Länge. Vielleicht dann in einem anderen Leben. Und ihr erinnert euch hoffentlich noch an den großen Schied. Einer, der da war und dort mitgewirkt hat und nicht ganz so glücklich über die Ergebnisse oder besser gesagt Kompromisse war, die man dort erreicht hatte, war unser Stadtherr Erzbischof Konrad von Hochstaden. Trotz mehrerer militärischer Siege hatte er nicht das erreicht am Ende, was er wollte, die Wiedererlangung der absoluten Kontrolle über die Stadt Köln als weltlicher Herrscher. Die Unzufriedenheit innerhalb der Kölner Bürgerschaft entging Konrad von Hochstein natürlich nicht im Nachgang. Und hier sah er nun die Möglichkeit, das zum eigenen politischen Vorteil auszunutzen. Und was der Kölner Erzbischof hier im Jahr 1259 in Gang setzen würde, war, wie der Historiker Hugo Stehkämper zusammenfasste, eine Revolution von oben. Liebe Leute, bevor wir wieder ins Thema einsteigen, vielen lieben Dank für eure Teilnahme am Live-Talk im Grevenhaus am vergangenen, am vergangenen Mittwoch im Oktober 2025. Die Info kam leider hier in einer Podcast-Folge nicht mehr rechtzeitig, wie man daran teilnehmen kann. Es tut mir wirklich leid, die Plätze waren ziemlich schnell besetzt und ich wollte jetzt nicht eine 30-Sekunden-Folge aufnehmen, wo ich sage, hey, Leute, hier trete ich auf. Es hat ja auch per se nichts primär mit meinem Podcast zu tun. Ich war da ja als Gast, ich mag das Wort eigentlich nicht, als Experte für Stadtgeschichte. War aber ein sehr, sehr schöner Abend und deshalb hier mein Appell, falls ihr wirklich auf dem neuesten Stand sein wollt, und ich weiß, es ist eine schamlose Eigenwerbung am Beginn dieser Folge, folgt, abonniert meinen Blog, meine Homepage, kommt auf die sozialen Medien, ob es jetzt Facebook, Instagram oder sonst was wäre oder noch direkter, kommt auf Discord, wo ihr euch auch mit anderen gleichgesinnten Köln-Geschichte-Fans austauschen könnt. Was ich hier aber ankündigen möchte, und der Termin steht fest, ist der dritte Kölner Podcast-Tag. Wenn ihr aus dem Rheinland seid, wisst ihr, beim zweiten Mal war es schon Tradition letztes Jahr. Und jetzt, wo wir es zum dritten Mal machen, den Kölner Podcast-Tag, wird es dann Brauchtum. Was ist der Kölner Podcast-Tag? Das ist eine gute Frage. Dort treffen sich alle Kölner Podcasts, die die Kultur, Geschichte, sogar die Kulinarik der Stadt besprechen in ihren jeweiligen Plattformen. Und der Gag dabei ist, dass wir eine gemeinsame Folge aufnehmen, wir Kölner Podcast, die wir dann synchron, simultan alle an einem gleichen Tag veröffentlichen werden. Und das Witzige ist, jeder steuert seine 3 Minuten dabei bei, sodass bei, ich weiß gar nicht, wie viel wir diesmal sind, 10, 12, 15 Teilnehmern, also Teilnehmer im Podcast, dann eine Folge von ungefähr 1 Stunde herauskommt, mit natürlich Zwischenmoderation und so weiter und so fort. Alles moderiert, organisiert und pipapo vom Köln-Ding der Woche-Podcast vom lieben Uli Kiefernagel und seinem Hauding und Kollegen Frank Mausbach. Ja, da freue ich mich schon ziemlich drauf. Jetzt kommt mal wieder eine Krux. Ich kann euch sagen, wann es stattfindet, am 25. November, aber ich darf euch die Location noch nicht sagen. Darf ich nicht. Sollte es aber dazu kommen, dass es wieder ziemlich knapp wird, liebe Leute, dann mache ich wirklich dieses Mal eine 30-Sekunden-Kurzfolge, wo ich euch das sage. Denn das Tolle an diesem Kölner Podcast-Tag wird sein, wir haben Platz für bis zu 200 Gäste. Und ich würde mich freuen, wenn ihr kommen würdet, so zahlreich wie möglich, wie es auch den Platz natürlich ermöglicht. Und dann ihr uns live bei der Aufnahme zuschauen könnt. Also ihr könnt, wir nehmen die Folge am 25.11. auf, aber nicht in einem kleinen Tonstudio, wo keiner reinpasst, sondern in einem, ich würde schon sagen, sehr repräsentativen Raum, wo ihr alle dabei sein könnt. Wir können uns austauschen, uns unterhalten, währenddessen andere Podcasts aufnehmen. Ich glaube, das wird eine schöne Sache. Würde mich freuen, wenn da der ein oder die andere kommen würde. Wie gesagt, ich muss euch dann natürlich sagen, wo es ist und wie man sich dazu anmeldet. Dazu dann hoffentlich sehr bald mehr. So, und jetzt nach dem langen Intro ab in die Folge, richtig ins Thema hinein. Zum Stapelrecht und der Revolution von oben im Jahre 1259. Wenn ihr jetzt die Folge schon diese 7 Minuten gehört habt, seid ihr bestimmt verwirrt. Wieso geht es denn jetzt wieder um innenpolitische Konflikte? Ich dachte, wir reden hier über das Stapelrecht. Was das Stapelrecht ist, das werden wir bald noch erfahren. Es war wie eine Art Gelddruckmaschine für Köln für die nächsten Jahrhunderte. Die Verleihung des Stapelrechts, bin ich mir selber auch bewusst, durch den Stadtherrn Konrad von Hochstein im Jahr 1259 ist vielen Kölnerinnen und Kölnern bekannt, bestimmt auch vielen der Hörerinnen und Hörer hier. Dass diese Verleihung des Stapelrechts aber gleichzeitig mit einer der stärksten politischen Umwälzungen der Stadtgeschichte einherging, bis dato jedenfalls, das ist weniger bekannt, war auch mir lange Zeit weniger bekannt. Deshalb werden auch wir das jetzt nun hier in dieser Folge betrachten. Und damit herzlich willkommen zu Eine Geschichte der Stadt Köln, einem Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie wurde zu dem, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher wie eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten, von den Römern bis heute. Ihr könnt der Stadt quasi hier beim Wachsen zuhören. Ja, so viel dazu. Wenn man die mächtigsten Bürgerfamilien der Stadt entmachten wollte, was Konrad von Hochstaden vorhatte, konnte man, das hatten viele Erzbischöfe als Stadtherrn Kölns bereits bitter lernen müssen, nicht einfach plump mit Gewalt vorgehen. Vielleicht könnte man vorher das Feld der bisher einheitlichen Front der Riecherzeche ausdünnen. Und so machte der jetzige Stadtherr Konrad von Hochstaden ein vergiftetes Angebot. Der Erzbischof bot zuerst den wohlhabendsten Bürgern Kölns wirtschaftliche Vorteile und Wohlstand an. Vor allem natürlich sein Geld und Güter, die er ja zahlreich besaß im Rheinland und darüber hinaus. Das bot er ihnen an. Im Gegenzug sollten sich diese Familien aber verpflichten, nicht mehr an der Stadtpolitik teilnehmen zu wollen. Sie sollten Teil ihrer politischen Macht zurückgeben. Also sagen, wir kandidieren nicht mehr als Schöffen im Schöffenkollegium beispielsweise oder sind in der Riecherzeche aktiv oder im noch jungen, aufstrebenden Stadtrat. Und sollten einfach das sein, was sie sind. Geldhändler, Krämer, Händler, was auch immer, aber bitte keine Stadtpolitik betreiben. Seid reich, aber untertänig bitte. Also ja, sie und ihre Familienmitglieder sollten sich als seine Untertanen unterwerfen und still sein. Mit ihrem Vorhaben war der Erzbischof aber nicht erfolgreich. Die Patrizier, also die Geschlechter, lehnten das Angebot rundweg ab. Wem wundert es auch? Reich war man doch schon, warum dann Freiheit gegen noch mehr Reichtum tauschen? Und jetzt kommt es, liebe Leute. Genau darauf hatte Konrad von Hochstaaten auch gesetzt, dass sein Angebot abgelehnt wird. Nun setzt er den zweiten Teil seines Plans um. Sein nächstes Manöver setzt er in Gang. Umgehend suchte sich nämlich der Erzbischof neue Verbündete innerhalb der Kölner Bürgerschaft. Das waren vor allem jene, die im Intro erwähnten reichen Schichten Kölns, die bisher nicht wirklich Zugang hatten. Oder sagen wir jetzt nicht reich, aber halt schon reich genug oder ausgestattet gut genug. Also die gehobene Mittelschicht, wenn man es so ausdrücken will. Das waren vor allem die Handwerker, aber auch die Weberzünfte. Ich weiß nicht, jeder Weber ist reich, aber die Weberzunft an sich ist reich. Und auch viele Verantwortliche in den Kirchspielen, also in den jeweiligen Stadtteilen Kölns in den Verantwortungspositionen, die auch schon teilweise eine Rolle im Stadtrat spielten, aber auch eben noch nicht in der großen Liga bei der Riecherzeche mitspielen durften. Diese nicht selten wohlhabenden, aber machtpolitisch marginalisierten Bürger bildeten mit dem Erzbischof nun eine neue Allianz, quasi ein Bund der Unzufriedenen, ein Bündnis gegen die Macht der wenigen patrizischen Familien. Irgendwie doch interessant, oder? Jetzt haben wir zwei Machtblöcke innerhalb der Stadt. Wir haben einmal die Riecherzeche, das Patriziat, also die Familien, die sich auch dann Geschlechter nennen in Köln, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich ein Zweckbündnis gebildet aus Handwerkszünften, Webern, Verantwortlichen in den Kirchspielen und der Erzbischof ist mit dabei in dieser Gruppe. Also eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Hier im Jahr 1259, also ein Jahr nach der Verkündung des großen Schieds durch Albertus Magnus, kündigt Konrad den großen Schied, also die Vereinbarung zwischen ihm und der reichen Bürgerschaft Kölns, auf. Denn er hat mit seinem Bund der Unzufriedenen die meisten der Bürger hinter sich. Rabiat und teilweise gewalttätig wird jetzt nun vorgegangen. Und wie begründet man das eigentlich? Also wie begründet Konrad eigentlich, dass er jetzt den großen Schied brechen will, kann, soll, muss, indem, und das ist jetzt ein Plot-Twist, liebe Leute, indem er sich genau auf diesen großen Schied beruft, dass er eigentlich sagt, ich halte ihn eigentlich ein, alles das, was ich hier tue, ist die Bewahrung des großen Schieds. Was das bedeutet, das müssen wir jetzt mal detaillierter uns anschauen. Der große Schied hatte weitestgehend, als er 1258 verkündet wurde, die Macht der Riecherzeche in Köln bestätigt, also die Macht der reichen Kaufleute, Familien, der Patrizier, der Geschlechter, was die Mitherrschaft der reichen Bürger an der Stadt anging. Dem Erzbischof hatte der Schlichter Albertus Magnus mit dem Ziel, beide Parteien zu besänftigen, jedoch quasi das Quality Management über die Herrschaftsorgane der Stadt gegeben. So sollte der Erzbischof zwar nicht in die Tagespolitik eingreifen, aber er sollte einschreiten, wenn die patrizischen Familien sich nicht anständig verhalten sollten bei der Ausübung ihrer Macht vor Ort. Und, das ist ja das Loophole, laut dem großen Schied war der Erzbischof explizit dazu berechtigt, Missstände aufzuheben in der Stadt. Und, wie gesagt, Loophole immer noch, das Ding ist, wer feststellte, wann solche Missstände in der Stadt vorhanden waren, traf der Erzbischof selbst. Das war die gefährliche Hintertür, die geschaffen wurde im großen Schied, die die politische Macht über den Haufen werfen konnte in Köln. Und diese Hintertür, die nutzt Konrad von Hochstaden als Erzbischof von Köln, als Stadtherr von Köln umgehend und sehr, sehr rabiat. Einen regelrechten Stufenplan der Entmachtung der bisherigen Amtsträger in der Kölner Bürgerschaft setzt der Erzbischof nun in Gang. Zuerst schlug er an der Stelle zu, was die ganzen Streitereien im Jahre 1252 ursprünglich gestartet hatte. Die Kontrolle, wann, wie und wie viel Münzen in Köln geschlagen werden sollten. Das wollte der Erzbischof erstmal wieder unter Kontrolle bringen, sollte ganz in seiner Hand liegen. Am 24. März 1259, kurz nachdem die reichsten Familien der Stadt sein Angebot zur Unterwerfung abgelehnt hatten, verkündete Konrad daher die Absetzung der Münzerhausgenossen, jenem Gremium, das in Köln das Geld prägte, in seinen Auftrag, aber halt mit sehr vielen Beschränkungen, die ihm durch den kleinen und den großen Schied aufgelegt worden waren. Hierbei nutzte er die bereits erläuterte Hintertür aus dem großen Schied, die ihm ein Jahr zuvor zugestanden wurde. Der Erzbischof sagte nämlich, die Münzhauser Genossenschaft, das sind korrupte Lück. Die haben sehr viele Verfehlungen getan. Und gemäß des großen Schieds sei es nur an ihm, Konrad, diesen Missstand aufzuheben und hierbei hart mal durchzugreifen. Und das bedeutete natürlich, die meisten Münzehausgenossen werden ihres Amtes enthoben und Konrad ersetzt sie durch neue, ihm völlig getreue, neue Münzehausgenossen, die dann die Münzen so schlagen, wie er es möchte. Die neuen Leute dafür rekrutierte er natürlich aus seinem Bündnis, was er geschlossen hatte, dem Bündnis der Unzufriedenen, was er mit Handwerkern, Kleinhändlern und Verantwortlichen aus der Bürgerschaft in Kirchspielen, also in Fehdeln vor Ort gebildet hatte. Vielleicht hatten manche im Schöffenkollegium gehofft, der oberste Stadtherr sei damit politisch saturiert gewesen. Gut, ihm war es ja stets sowieso nur ums Geld gegangen. Geld, was bei einem Erzbischof generell immer knapp war. Doch da hatte sich die patrizische Oberschicht Kölns getäuscht, denn dem war nicht so. Konrad von Hochstaden wollte hier nicht sich ein paar Vorteile raushandeln, nein, er wollte die völlige Umwälzung des politischen Systems in der Stadt. Und einen Monat später, am 17. April 1259, folgte der nächste Schritt, der wirklich schepperte. Nun beklagte der Erzbischof, dass das Schöffenkollegium voll mit jenen sei, die sich der Bestechung, der Korruption, des Raubes gar und der Erpressung gegenüber der gewöhnlichen Stadtbevölkerung schuldig gemacht hätte. Die Korruption grassiere bei den Schöffen, auch bei den Gerichtsurteilen und der Wahl neuer Schöffen selbst. Und, liebe Leute unter uns gesagt, sicherlich log der Erzbischof nicht mal dabei. Wahrscheinlich grassierte in dem Gremium wirklich die Korruption und die Vetternwirtschaft. Wie sonst hatte der Erzbischof so schnell eine breite, heterogene Allianz der Unzufriedenheit in der Stadtbevölkerung schmieden können. Und wer saß in diesem Schöffenkollegium? Natürlich die großen, reichsten Familien Kölns aus den Geschlechtern. Die Schöffen, einst vom Erzbischof als Gremium eingesetzt, um bei Gericht den Erzbischof zu unterstützen, waren nämlich zu dieser Zeit zu mächtigen Kommunalbeamten aufgestiegen. Zwar immer noch mit Eid offiziell auf den Erzbischof als Stadtherrn eingeschworen, waren sie schon lange meist mit ihrer eigenen Agenda unterwegs, einer eigenen Agenda, die ihnen ja der kleine und der große Schied dann auch zugestanden hatte. Deshalb galt es auch hier muss zugeschlagen werden, um als Erzbischof wieder die Macht zu erlangen. Hart wurde hier durchgegriffen. Von den 25 Schöffen, die es ungefähr gegeben hat, die genaue Zahl weiß man nicht immer, setzte der Erzbischof 16 ab, also es blieben nur 9 übrig. Die abgesetzten Schöffen ließ er gefangen nehmen auf eine Burg oder er ließ sie sogar verbannen aus der Stadt. Ebenso wurden sie aus der Riecherzeche ausgeschlossen. Eine Körperschaft, die ja eigentlich überhaupt gar keine Angehörigkeit zum Erzbischof hatte, sondern eine eigene Bruderschaft war, die eben, wie gesagt, unabhängig war, die nur von Kölner Bürgern, also den reichsten Kölner Bürgern, kontrolliert und organisiert wurde. Ihr seht, Konrad ging richtig in seiner Elitenkritik gegenüber der Kölner Bürgerschaft völlig auf und mein Gott, ich muss mich echt hüten mit zeitgenössischen Vergleichen. Wissen wir denn, wer hier geächtet wurde? Wen hat der Erzbischof von Köln bei dieser Revolution von oben zum Teufel gejagt? Vor allem waren das natürlich die patrizischen Mitglieder, also jene aus den wenigen reichsten Familien der Stadt, aus den sogenannten Geschlechtern. 5 Mitglieder der Familie von der Mühlengasse, der Weisen von der Mühlengasse, die wir schon sehr gut hier kennen, diesen Podcast, und bereits mehrere Podcast-Folgen gewidmet haben. 2 weitere Männer wurden vertrieben, die sogenannte Familie von der Lindgasse hießen. Also 2 Männer von der Familie von der Lindgasse. Und natürlich, wen wundert es, die Kleingedanks, die besonders im Jahr zuvor, 1258, mit dem Erzbischof im Clinch lagen, die mussten besonders büßen. 4 Schöffen aus der Familie Kleingedank wurden ebenfalls ihres Amtes erhoben. Dazu noch 2 aus der Familie Birkelin und 2 Hardefusts, die wir ja auch schon aus einer früheren Podcast-Folge kennen. Interessant, und das ist auch, glaube ich, für die weitere Entwicklung sehr wichtig, ist, wer blieb denn übrig in dem Schöffenkollegium von den 9, die nicht entmachtet worden sind, die nicht ihren Posten im Schöffenkollegium verloren haben? Denn ihr müsst bedenken, der Rat der Stadt Köln ist zwar im Aufwind, aber noch ist das Schöffenkollegium offiziell das höchste bürgerliche gesamtstädtische Gremium. neben dem Erzbischof natürlich. Ja, wer hier nicht auftaucht in der Liste der abgesetzten Männer im Schöffenkollegium ist die Familie Overstolzen. Die Overstolzen-Familie verliert kein einziges Mitglied im Schöffenkollegium und waren wohl nicht beim Erzbischof in Ungnade gefallen. Hatten die Overstolzen daher einen Deal vorher mit dem Stadtherrn ausgehandelt, um verschont zu werden? Gute Frage, wissen wir nicht. Auch das bisherige Aufnahmeverfahren des Schöffenkollegiums wurde radikal umgebaut. Bisher war es nämlich so gewesen, ja, die Schöffen machen, wenn sie ernannt worden sind, immer ein Eid auf den Erzbischof, aber nur die Schöffen unter sich entschieden, wen sie in ihre Mitte wählten, wenn einer der 25 Plätze frei wurde, meist durch den Tod eines bisherigen Schöffen, denn gewählt wurde man auf Lebenszeit. Und wenn ein neuer Platz frei wurde, war es eigentlich nicht möglich für den Erzbischof, einen gewünschten Kandidaten einzusetzen, jedenfalls nicht offiziell. Wie gesagt, das Schöffenkollegium wählte selbst aus seiner Mitte die neuesten oder die neuen Mitglieder. Ja, deshalb, liebe Leute, glaube ich, dass der Vorwurf der Korruption da jetzt nicht so fehl am Platze war. So, dieses Wahlverfahren wird aber geändert. Konrad entschied nun direkt, wer Schöffe wurde und wer nicht. Also der Erzbischof entschied das ab jetzt. Die 16 frei gewordenen Posten besetzte der Erzbischof umgehend mit neuen Männern. Und welch Wunder, die neuen Schöffen waren nicht patrizisch, sondern mehrheitlich Handwerker und nicht mehr wie da zuvor einfach nur reiche Fernhändler oder Ministeriale. Also es waren ebenfalls Verbündete aus der Reihe des neuen Bündnisses der Unzufriedenen, welches Konrad hierbei anführte. Formal passte der Erzbischof aber auf, nicht alleine zu handeln, um dem Vorwurf der Tyrannei zu entgehen. Es sollte ja nicht heißen hier, ich mache das hier ganz alleine. Bestätigen und bezeugen ließ er sich die Entmachtung der 16 alten patrizischen Schöffen durch den Rat, den Bruderschaften, also den Zünften, dem Volk, wer auch immer das sein soll, also dem Volk aus den Gemeinden und die Gesamtheit der Bürger, wie Gottfried Hagens Reimchronik der Stadt auflistet, ein Zeitgenosse jener Zeit. Sie zeigt die Verbündeten auf Seiten von Konrad, sein Bündnis der Unzufrieden, nämlich den Rat, die Bruderschaften und den Leuten aus den Gemeinden, also den Kirchspielen. Diejenigen, die jetzt neu in ihre Pöstchen gekommen waren, die neuen Schöffen vor allem, die vom Konrad eingesetzt waren, übereiferten sich natürlich nun in ihrem Treuebekundung gegenüber Konrad und drängten den Stadtherrn dazu, die abgesetzten Schöffen hinrichten zu lassen. War ja klar, sie verdankten dem Erzbischof, dass sie überhaupt in diese privilegierte Lage jetzt gekommen waren und hatten natürlich auch Angst, ihre Macht wieder zu verlieren. Ein Kanzler einer galaktischen Republik zu zitieren aus einer Science-Fiction-Reihe. Konrad, interessanterweise, lässt das aber nicht zu. Im Gegenteil, er lässt nahezu alle abgesetzten patrizischen Schöffen aus der Stadt entkommen und sie damit in Exil gehen. Nicht alle, ein paar werden auf eine Burg eingesperrt, dazu aber dann in einer anderen Folge mehr. Der Erzbischof wollte nämlich, wie gesagt, nicht als Tyrann gelten und sicherlich nicht andere patrizische Familien gegen sich aufbringen, die auch in der Stadt verweilten bzw. nicht im Visier der politischen Säuberungen gewesen waren, so wie die Overstolzen. Beispielsweise. Und wie gesagt, er sagte das ja nicht, dass ich, der Erzbischof, das alleine mache. Nein, ich stelle hier mit den Bürgern Kölns wieder Ordnung und Harmonie her. Das war das oberste Ziel. Und jetzt, mit dem Ziel, im Sinne der Bürger der Stadt, also der Gesamtheit der Bürgerschaft der Stadt zu handeln, das ist jetzt der Weg, den wir wissen müssen, um jetzt zum Stapelrecht zu kommen, warum er das im gleichen Jahr verliehen hat. Mehr dazu nach einer kurzen Trinkpause. Ja, der Erzbischof von Köln, Konrad von Hochstaden, hatte es geschafft im Jahr 1259. Er hatte die Kontrolle über das Münzrecht wiedererlangt und das Schöffenkollegium auf Linie gebracht. Und damit die immer mehr eigensinnigere Politik der Kölner Bürgerschaft beendet. All das durch einen radikalen Personalaustausch bei beiden Institutionen, der Gefangennahme und Vertreibung von Kölner Bürgern. Alles unter dem Vorwand, wie gesagt, für die ärmsten und mittelständischen Schichten einzutreten. Letztendlich, wissen wir natürlich, ging es ihm nur um seine eigene Macht. Aber der oberste Stadtherr berief sich auf legale Mittel, die ihm zustanden. Interessanterweise sah dies aber der Zeitzeuge Chronist Geistlicher und Kölner, der Stadtschreiber Gottfried Hagen, als Rechtsbruch an und ernannte diese neuen Schöffen, die als Marionetten vom Erzbischof eingesetzt wurden, Zitat Esel, weil sie nicht edle Kaufleute waren und blind gehorsam gegenüber ihrem Gönner, dem Erzbischof Konrad, waren. Im Sommer 1259 ist daher Konrad auf dem Höhepunkt seiner Macht in Ausübung der Stadtherrschaft und was für uns, wie logischerweise, wie ein Putsch klingt, sah Konrad wiederum als vollkommen legitim. Der große Schied hatte ihm die Aufgabe gegeben, Missstände zu beheben. Das hatte er nun getan. Daher nochmal die Frage, wie vor der Pause, was hat das jetzt alles mit dem Stadtrecht zu tun? Ein Privileg, was Köln als Stadt unfassbar reich machen sollte bis weit ins 19. Jahrhundert. An dieser Stelle erstmal danke, dass ihr hier 25 Minuten zugehört habt, denn das, was bisher kam, war, wie gesagt, die Grundlage dafür, warum sich der Erzbischof überhaupt dazu herabließ, solch ein weitgehendes, großes Privileg zu vergeben. Dazu kommen wir jetzt, dem Stapelrecht. Was ist das überhaupt für diejenigen, die davon noch nie gehört haben? Das Stapelrecht, was in Köln übrigens bis 1831 gültig war, also fast 600 Jahre, ist ein Zwangsrecht für durchreisende Händler. Und ein Vorteil, ein wirtschaftlicher Vorteil für die Stadt oder für den Marktort, der es besaß. Ein Handelsprivileg also. Es besagte ganz allgemein, egal wo das Stapelrecht ausgeübt wurde, dass ein auswärtiger Händler bei der Durchreise an einem Ort für einen gewissen Zeitraum dort bleiben muss, wo das Stapelrecht aktiv ist. Was bedeutet das jetzt praktisch für einen reisenden Händler im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit? Man muss dort vor Ort, wo das Stapelrecht gilt, eine Pause einlegen, dort seine Waren ausladen. Sie werden dann von dortigen Beamten oder Arbeitern gemessen, gewogen, bewertet und man muss sie dann sogar zum Verkauf anbieten in einem gewissen Zeitraum mit exklusivem Vorkaufsrecht für die dort lebenden Händler. In Köln waren es ganze 3 Tage, was das Verkaufsfenster anging und zwar exklusiv für die dort lebenden Menschen. Es bedeutete ein exklusives Vorkaufsrecht für alle Kölner. Das heißt, wenn jemand an Köln oder durch Köln vorbeikam, musste er anhalten, seine Waren ausladen, Gebühren dafür zahlen, dass diese Waren ausgeladen werden, dass sie gewogen und bewertet wurden. Und dann musste er sich auch noch gefallen lassen, dass Kölner Händler exklusiv seine Ware vor Ort kaufen dürfen. Erst danach, nach diesen 3 Tagen, darf der auswärtige Händler wieder seine Waren einpacken, verladen und weiterreisen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Wir machen gleich ein Beispiel. Des Weiteren war es auswärtigen Händlern in Köln verboten, untereinander zu handeln. Man könnte ja sagen, gut, dann hat Köln das Stapelrecht. Ist ja auch nicht schlimm, ist eine schöne große Stadt, können wir 3 Tage bleiben, wenn wir da eh handeln müssen, kann ich ja meinen Geschäftsleuten Bescheid sagen, hey, lass uns mal alles zur gleichen Zeit in Köln treffen, du aus Antwerpen, du aus Prag, du aus Wien, lass mal alle am gleichen Tag in Köln uns treffen und dann uns untereinander den Handel gönnen und sowas. Und selbst das ist verboten, wollte ein Flame einem Ungarn was verkaufen, musste ersterer dies einem Kölner erst verkaufen. Und der Kölner durfte es dann erst an den Ungarn verkaufen, was natürlich wieder mit sehr viel Einbußen einherging, theoretisch und praktisch. Die Kölner Kaufleute wurden damit auch noch eben zu Zwischenhändlern an diesem wichtigen Handelsort, nämlich Köln. Neben den ganzen anderen wirtschaftlichen Vorteilen, die das Vorkaufsrecht schon mit sich brachte. Also das ist wirklich, das Stapelrecht ist schon eine echte Hausnummer gewesen für Köln. So. Habt ihr es immer noch nicht ganz verstanden? Ich versuche es mit einem anderen Beispiel. Ein Flame kommt auf dem Weg nach Frankfurt am Main an Köln vorbei. Er muss daher mit seinen Waren in die Stadt einkehren, zahlt Steuern und Abgaben hierbei, dass er die Waren einführt und so weiter und so fort. Seine Waren muss er ausladen, in dem Fall wahrscheinlich Tuch und Textil, weil Flandern ist die Textil, Schmiede, Werkstatt, Fabrik Europas damals. Als er die Ware ausgeladen hat, kommen städtische Beamte, prüften, maßen oder wogen die Waren und gaben ein Zertifikat über die Qualität ab. Auch dafür zahlte der flämische Händler eine Zwangsabgabe. Schikane könnte manch einer nennen, aber wer die strenge Prüfung in Köln überstand und ein entsprechendes Qualitätssiegel erhielt, hatte andernorts dann ein tolles Verkaufsargument, den Preisen der eigenen Ware ein höheres Preisschild zu verleihen. Vor allem beim Hering war der sogenannte Kölner Brand sehr begehrt sogar. Galt er doch als Qualitätssiegel im Mittelalter. Brand, warum heißt es Brand? Brand war mal das Qualitätssiegel auf den entsprechenden Fässern, in denen der Hering eingelagert war, einbrannte. Und so konnte man an anderen Orten zeigen, guck mal, mein Fisch ist so jod, selbst die Kölner haben ihr Made in, ja, ist ja kein Made in Germany-Siegel, aber ihr Qualitätssiegel draufgesetzt. Ne? Es konnte aber auch andersherum gehen. War die Qualität mangelhaft, die man einführte, von auswärts, nahm sich die Stadt Köln das Recht heraus, haltet euch fest, ich meine, das kann unser Zoll, glaube ich, auch heutzutage, schlechte Ware zu verbrennen oder zu vernichten, ohne Schadensersatz zu leisten. Wie gesagt, klingt krass, aber ich glaube, unser Zoll darf das auch, wenn Waren eingeführt werden, die nicht gewissen Standards entsprechen. War die Qualitätsprüfung vorüber, durfte der flämische Händler die Stadt aber noch nicht verlassen. Er musste seine abgeladenen Waren nun 3 Tage lang zum Verkauf in der Stadt anbieten. Jedoch nur an Kölner und nicht an andere durchreisende auswärtige Händler. Waren diese 3 Tage dann vorbei, durfte der Flame einpacken und weiterziehen. Natürlich stand es ihm frei, noch länger zu bleiben und weitere Geschäfte zu betreiben. Und nach diesen 3 Tagen darf er auch mit anderen auswärtigen Händlern direkt vor Ort handeln. Dann ist diese Beschränkung aufgehoben, die ich euch vorhin genannt habe. Falls es für manche kompliziert ist, merkt euch einfach, das Stapelrecht ist wirklich ein Handelsprivileg, was wirklich sehr viel Geld der Stadt bringt. Versuche in Köln, das Stapelrecht zu etablieren und das Ganze durchzusetzen, gab es schon lange in Köln, vor allem im 12. Jahrhundert bereits. Die Kölner bestanden darauf und hatten es immer wieder versucht durchzusetzen, aber offiziell, legal hatten sie es nie geschafft. Bis jetzt, denn am 7. Mai 1259, nur wenige Wochen nachdem Konrad von Hochstaden das Schöffenkollegium nach seinem Willen umgebaut hatte, bestätigte der Erzbischof, dass die Stadt Köln nun das Stapelrecht besitze und ausführen dürfe für immer. Konrad von Hochstaden verlieh also kein neues Recht, sondern machte ein bisher halblegales, rechtliches und wirtschaftspolitisches Gewohnheitsrecht der Stadt Köln legal als oberster Stadtherr von Köln, weil wie gesagt, man hatte ja schon lange versucht, das durchzusetzen und war immer wieder mal auf Widerstand gestoßen. Nun war es jedoch offiziell und Köln würde die nächsten Jahrhunderte dafür sorgen, dass dieses Privileg auch streng durchgeführt wurde und keiner davon kam, der hier Köln übers Ohr hauen wollte. Damit, mit diesem Stapelrecht, machte sich Konrad bei allen in der Stadt lebenden Kölnerinnen und Kölner beliebt. Sogar bei den Patriziern, die er ja gerade sehr hart gegängelt hatte. Sie konnten nun als Zwischenhändler sich eine goldene Nase in der Stadt verdienen, durften doch die durchreisenden Händler laut Stapelrecht nur mit Kölner Händlern handeln die ersten 3 Tage. Also man muss jetzt selber nicht mehr durch die ganze Welt reisen, zwangsläufig, auch wenn das noch viele taten natürlich. Aber auch breite Schichten Kölns profitierten davon. Durchreisende Händler, die hier 3 Tage mindestens bleiben müssen, müssen irgendwo übernachten, müssen irgendwas essen, sonst was. Sie bleiben in der Stadt und bringen somit eine Menge Geld auch hierhin. Beim Barbier, in der Taverne, bei städtischen Beamten, in den Messen, in den Kirchen, bei lokalen Händlern, generell bei Hafenarbeitern, die dessen Waren ein- und ausluden, bis hin, ja, sagen wir doch ehrlich, bis zu den Bordellen und auch den Bettlern der Stadt. Mit dem Stapelrecht entfernte, wie gesagt, Konrad von Hochstaden ein weiteres Konfliktpotenzial, was seine Herrschaft bisher bedroht hatte. Denn eine der Klagen der Bürger im großen Schied war gewesen, hätten wir ihn doch mal komplett gelesen in einer Schnipselfolge, liebe Leute, dass er, der Erzbischof, bisher fremden Händlern freie Passage durch Köln gewährt hätte. Also darüber hatten sich die Bürger beschwert, dass der Erzbischof das zulässt, dass man die Besteuerung und das Stapelrecht nicht auf diese Leute anwenden würde. Sowohl auf dem Rhein als auch auf dem Landweg. Der Stadt und damit den Menschen in Köln würde dadurch viel Geld und Wohlstand durch die Finger gehen. Nun, ein Jahr später, kam der Erzbischof dem Wunsch der Stadt nach im Sommer 1259 und stellte den Kölnern offiziell so ein richtiges Dokument auf Pergament aus. Und hier mache ich mal Tacheles und wir lesen die Urkunde einfach mal. Da machen wir keine Sonderfolge draus, wir lesen jetzt wirklich hier in dieser Folge. Meine liebe Stimme, die sonst Primärquellen vorliest, kann ich hierbei nicht fragen. Das ist viel zu viel Text, die würde mich umbringen. Deshalb lese ich es jetzt mal selber vor. Starten wir. Zitat: Konrad, von Gottes Gnaden, Erzbischof der Heiligen Kölner Kirche. Erzkanzler des Heiligen Reiches in Italien, an alle, die das Vorliegende zur Kenntnis nehmen werden, zum ewigen Gedächtnis des Sachverhalts, weil wir uns bemühen, in unseren Tagen in der Welt den vergänglichen Frieden gemäß unseren Kräften zu hegen, dürfen wir und die übrigen Eiferer für das so Gute den Frieden der Ewigkeit erhoffen. Überdies haben wir erkannt, umso mehr Schuldner zu sein, desto mehr wir vor den übrigen durch die Macht der göttlichen Fügung und das Zugeständnis der Gnade gestärkt werden. Als wir anerkannt werden, mit dem Bischofsstab auch die Kraft der weltlichen Macht und das Schwert in Anbetracht der beiden Dukate unserer Kirche inne zu haben. Jene doppelte Herrschaft, sowohl mit dem Bischofsstab als auch mit dem Schwert, glauben wir, angemessen und rechtmäßig zu gebrauchen, wenn wir den Nahen und den Fernen, den Einheimischen und den Fremden in Aussicht stellen und Teile unserer Aufmerksamkeit wachsam darauf richten, dass sie das Ihrige in Stille besitzen mögen und weder diese noch jene die Begrenzung oder Schranken ihrer Zuständigkeit überschreiten mögen. Da doch im Schied, also im großen Schied, zwischen uns und unserer Kirche einerseits und unseren Getreuen, den Richtern, Schöffen und allen Kölner Bürgern andererseits über unsere Rechte durch die ehrenwerten Männer und Geliebten in Christus, Goswin, den Domdekan, die Pröpste Heinrich von St. Severin, Heinrich von St. Apostel in Köln und Philipp von Soest sowie Bruder Albert, den Lektor der Dominikaner zu Köln unter unserem Siegel in diesem Jahr veröffentlicht und von allen Seiten gekennzeichnet, deutlich festgelegt ist, dass auswärtigen Kaufleuten, die nach Köln kommen und sich dort in der Absicht, Handel zu treiben, versammeln, nicht erlaubt werden soll, die Grenzen, die in alter Zeit festgesetzt worden waren, zu überschreiten, sondern dieses gemäß der alten Gewohnheit, wichtig, alten Gewohnheit, sowohl von unserer Seite als auch der kölnischen Bürger unverbrüchlich betrachtet werden sollten. Weil Köln, solange entsprechend dem Klang seines Namens durch den Besuch beliebiger Kaufleute angemessen gepflegt wird, wie die Kaufleute und Menschen einzelner Volksstämme das in alter Zeit festgesetzte Gesetz befolgen und der Stadt erweisen und umgekehrt dieselbe Stadt den woher auch immer ankommenden Kaufleuten ihre Rechte und von alters her gültigen Gesetze mit Milde darlegt und hütet. Daher veranlassen wir auf die Nachfrage und das Drängen unserer vorgenannten getreuten Kölner Bürger nach vorausgegangener sorgfältiger Betrachtung, so wie wir von den älteren und klugen und vertrauenswürdigen Männern durch Nachforschung genau unterrichtet wurden, dass die erwähnten alten Grenzen zusammen mit gewissen anderen Artikeln, die sich auf den öffentlichen Nutzen beziehen, in der unten beschriebenen Weise deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Nämlich, jetzt kommt der wichtigste Teil, liebe Leute, dass nämlich keiner der Kaufleute aus Ungarn, Böhmen, Polen, Bayern, Schwaben, Sachsen, Thüringen, Hessen und jedem möglichen anderen östlichen Gebiete, der mit irgendwelchen Waren an den Rhein kommt, über die Stadt Köln hinaus vordringt, ausgenommen allein im Interesse einer Pilgerschaft. Dass auch nicht irgendein Flamer oder Brabanter oder irgendein anderer von jenseits der Maas oder anderer rheinabwärtiger Gebiete gemäß der alten und recht zu befolgenden Gewohnheit in der Absicht, Handel zu treiben, weiter als nach Köln vordringt und nicht auf das andere Ufer des Rheins und auch nicht rheinaufwärts weiter als bis zum Dorf Rodenkirchen. Damals noch halt kein Stadtteil, sondern noch ein Dorf. Gleichermaßen keiner, der aus den weiter oben gelegenen Gebieten außerhalb der Diözese Köln stammenden Kaufleute weiter als über den niedrigeren gelegenen Turm der Stadt Köln oder vielleicht über das Dorf namens Riel, hier auch noch kein Stadtteil, sondern ein Dorf, hinaus zum Zwecke des Handelns hinabgeht. Jeder aber dieser Kaufleute, der von irgendeinem Kölner Bürger ertappt werden wird, nicht entsprechend oder gegenteilig zu handeln oder gehandelt zu haben, kann von demselben Bürger ungestraft und erlaubterweise verhaftet und nach althergebrachter Weise bestraft werden, was volkssprachlich Hansen genannt wird. Also ihr seht, erstmal kurz Zitat Ende. Ihr seht also, die Kölner dürfen auch selbstständig Recht ausüben bei der Einhaltung des Stapelrechts. Und so heißt es jetzt auch weiter im Stapelrechtsdokument, Zitat, das pflegt auf solche Weise getan zu werden, dass der Kölner Bürger den von ihm bei einem solchen Vergehen ertappten Kaufmann mit einem Rohr oder Binsen oder irgendeiner ähnlichen Leine anbindet. Falls jener Kaufmann dieses Band gegen den Willen desselben Bürgers zu lösen oder zu zerreißen sucht, gerät er für ein solches Vergehen sowohl mit seiner Person als auch mit seinen Sachen in die Gewalt des Bürgers, der denselben festhält und auf die vorgenannte Weise bindet. Und falls es wegen der Heftigkeit des Widerstandes notwendig sein sollte, vollziehen wir, der Erzbischof und unsere Nachfolger oder jeder beliebige Richter des Ortes auf Anforderung oder Beschwerde desselben Kölner Bürgers dieses, sodass es auf die genannte Weise geschehe. Ebenso darf sich kein fremder Kaufmann, woher auch stamme, länger als 6 aufeinanderfolgende Wochen in der Stadt Köln um des Verkaufens oder des Verkaufens willen aufhalten. Und dieses zu tun, wird jedem der Kaufleute in jedem Jahr nicht häufiger als 3-mal mit den üblichen und gebräuchlichen Zwischenräumen erlaubt sein. Also man darf 18 Wochen sich in Köln als Nicht-Kölner aufhalten, als Händler. Ich zitiere weiter. Und weiterhin darf kein Kaufmann dasjenige, das ihm in dieser Hinsicht persönlich zu tun nicht erlaubt ist, durch seinen Geschäftspartner oder seinen Boten oder durch irgendeinen anderen irgendwie machen, jeden Betrug und jede Täuschung ausgeschlossen. Zitat Ende. Also ihr seht, liebe Leute, ne, Mittelalter, dunkle Zeit, überhaupt nicht. Hier wird wirklich versucht, jedes kleine Schlupfloch zu lösen und ja. Danach geht es in dieser Urkunde weiter, deutlich mehr ins Detail, was Verkauf oder Verbot von gewissen Waren angeht und in welchen Maßen. Das überspringen wir jetzt mal, weil ich weiß ja auch nicht, wie eure Aufmerksamkeitsspanne so im Durchschnitt ist. Aber interessanterweise, jetzt haben wir sehr viele Regeln gehört, die für die auswärtigen Händler zutreffend sind. Was ist denn mit den Kölnern? Die selber kriegen auch Regeln auferlegt bei der Ausübung ihres Stapelrechts. Die Bestimmungen des Stapelrechts beinhalten nämlich auch Sachen, die nicht nur zu ihrem eigenen Vorteil sind. Falls sie das Stapelrecht nämlich fälschlicherweise missbrauchen sollten, da drohen ihnen auch harte Bestrafungen. Zitat: Falls irgendwer des Vorgenannten überführt wird, also von falschen Sachen und Taten, und unwiderleglich bewiesen ist, dass diese genannten Satzungen verletzt worden sind, soll er, wenn er Schöffe oder Schöffenbruder oder Amtmann der Riecherzeche oder auch Kirchspieleoffizial ist, ohne Hoffnung auf Rückerlangung von dem Amt, was er innehatte, entfernt werden und weder zu diesem Amt noch zum Rat der Stadt Köln auf irgendeine Weise wieder zugelassen werden. Gleichermaßen wird der gemeine Bürger seiner Bruderschaft beraubt, falls er eine hatte, also eine Zunft, und der Stadt Köln verwiesen, in die er innerhalb eines Jahres nicht zurückkehren darf und wird niemals zum Rat der Stadt Köln zur Wahl zugelassen. Weil aber das Vorgenannte alles und einzeln um Willen des Guten, der öffentlichen Ruhe und des gemeinen Nutzens erlassen worden ist, haben wir dieses mit unseren Prioren und Getreuen belobigt, gebilligt und sowohl Kraft unserer bischöflichen als auch herzöglichen Autorität befohlen, auf dass es in Ewigkeit unverbrüchlich befolgt werde, allen Betrug und alle Täuschung ganz und gar ausgeschlossen und entfernt. Zum Zeugnis des gesamten Vorerwähnten und zur ewigen Sicherheit haben wir daher die darüber ausgestellte Urkunde durch unser Siegel und die Siegel des Domkapitels und der Stadt Köln bekräftigen lassen, geschehen und gegeben zu Köln in den Nonen des Mai im Jahre des Herrn 1259. Zitat Ende. Das war jetzt sehr viel Primärquelle, ich weiß, aber wenn man die mal hat, auch so, ich finde, für uns heute lebende Menschen noch so verständlich in ihren Bestimmungen, da muss man das auch mal ausnutzen, oder? Und mal ganz vorlesen. Deshalb machen wir mal eine kurze Pause, um uns von diesem Primärquellenschock zu erholen. Na gut, könnte man meinen, Köln hatte jetzt also seit 1259 ganz legal das Stapelrecht. Aber was ist daran so besonders? Denn, das stimmt, ich sag's ja immer im Intro, Köln ist ein Mikrokosmos der europäischen Geschichte. Nicht nur in Köln gab's das Stapelrecht, das gab's an ganz vielen Orten im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Es sind aber mehrere Punkte, warum Köln mehr als alle anderen das Stapelrecht so effektiv umsetzen konnte und damit äußerst reich wurde. Köln ist die größte Stadt im Reich nördlich der Alpen im heutigen Deutschland im Mittelalter. Mit solch einem Handelspartner, der beste Beziehungen in der damals bekannten Welt hatte, mit einem recht mächtigen Reichsfürsten an der Spitze, mit dem willst du es dir nicht verscherzen als kleiner Fernhändler, egal wie reich du bist. Eine andere Sache ist nicht nur die politische Lage der Stadt Köln, sondern auch die geografische Lage Kölns am Rhein. Der Rhein ist im Mittelalter und auch heute noch die Wasserstraße, auf der am meisten per Schiff transportiert wird in Europa. bis es LKWs und gut ausgebaute Straßen gab, war seit der Antike der Wasserweg der effektivste Weg, viele Waren auf einmal mit guter Geschwindigkeit zu transportieren. Der Rhein ist hierbei, wie gesagt, nicht eine Wasserstraße, sondern die Wasserstraße zwischen Nordeuropa und Italien und verbindet auf dem Weg zahlreiche angrenzende Regionen in Europa. Man kommt auf dem Rhein an Köln vorbei, so oder so. Da kann man nicht mal kurz irgendwo anders in einen anderen Fluss effektiv abbiegen. Und wenn man an Köln vorbeikam, erwartete einen halt das Stapelrecht. Das war unumgänglich. Die Lage am Fluss, am Rhein, ist hierbei ein doppeltes Argument. Nicht nur, dass Schiffe hier generell vorbeikommen, Köln profitierte auch ungemein von den, Fachwort Achtung, hydrographischen Gegebenheiten des Flusses an dieser Stelle. Nördlich von Köln war der Rhein tiefer. Schwerere und vor allem bauchigere Schiffe, die sogenannten Niederländerschiffe, die auch mitunter hochseetauglich waren auf der Nordsee, konnten hier noch fahren. Südlich von Köln aber wurde die Fahrrinne weniger tief. Das heißt, ab hier Richtung Süddeutschland, also Mittelrheintal, Richtung Italien, konnten die Schiffe nur noch mit flacherem Rumpf und weniger Ladung fahren, die dabei auch nicht hochseetauglich waren. Man benutzte dabei Schiffe, die man Oberländer nannte. Ich werde Fotos von beiden Schiffstypen übrigens auf meine Homepage stellen, geschichte.köln, das Ö natürlich mit OE geschrieben und nicht als Umlaut. In Köln also war der ideale Hafen, das hydrographisch notwendige Umladen zu vollziehen. Diese Punkte, nämlich diese drei, Köln als größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland, die Lage an der Wasserstraße Europas und die natürlichen Gegebenheiten sorgten dafür, dass das Stapelrecht in Köln auch so effektiv umgesetzt werden konnte und das die Stadt unfassbar reich machte. Natürlich versuchten einige durchreisende Fernhändler, das Kölner Stapelrecht zu umgehen. Das ist natürlich logisch, so wie auch heute versucht wird, Sachen am Zoll vorbeizuschmuggeln. Dabei versuchte man meist rechtsrheinisch, also auf der von Köln gegenüberliegenden Rheinseite zu reisen, tief durch den Mauspfad, durch das Bergische Land, wobei man Mauspfad nicht als Maus verstehen soll, sondern wirklich als Mautpfad. Man benutzte den, um die Maut zu umgehen, nämlich den Kölner Stapel. Der heutige Kölner Stadtteil Zündorf im Stadtbezirk Porz, der erst 1975 nach Köln eingemeindet wurde, und sein bis heute existierender Wehrturm zeugen heute noch davon, wie hier Händler versuchten, dann auf dem Landweg den Stapel zu umgehen in Köln. Kurz vor Köln, rechtsrheinisch, also auf Karren laden und mühsam über den Landweg, weit ab von Deutz vorbei und an Köln natürlich alles vorbeischaffen. Aber wehe, man wurde doch irgendwie dabei erwischt. Ihr habt es ja vorhin selbst im Originaltext des Stapelrechts gelesen. Wer von Kölnern erwischt wird bei der Umgehung des Stapels, wird streng bestraft, Verlust sämtlicher Waren und Ehrenstrafen. Ja, 1259 ist also ein schicksalhaftes Jahr in Köln gewesen. Entmachtung der bisherigen bürgerlichen Elite durch den Erzbischof von Köln und die Verleihung des Stapelrechts an Köln durch Konrad von Hochstaden. Wie gesagt, letzteres ist sehr bekannt in der Kölner Stadtgesellschaft, meiner Meinung nach, aber dieser politische Umbruch, der dabei mitgegangen ist, stattgefunden hat, der ist irgendwie immer weggelassen worden bei vielen Erzählungen. Aber haben wir nicht gelernt, dass die patrizischen Familien Kölns es durchaus auf den Kasten hatten, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch? Richtig. Ihre Entmachtung, das hat sie überrumpelt, geben wir zu, ne? Aber sie haben es nicht widerstandslos hingenommen. 1259 waren sie überrascht worden. Im Jahr 1260 schlugen einige von ihnen aber zurück, beispielsweise an Ostern 1260. Während der Feiertage ist nämlich Gewalt eigentlich verboten im christlichen Europa. Aber sei es drum, der Patrizier Bruno Hardefus, dessen Familie aus dem Schöffenkollegium ja verjagt worden war, und einige andere patrizischen Familien wagten den Aufstand. Es kam zu einer Straßenschlacht mit den Fleischern, aus der Zunft der Fleischern, die zu Konrads Bündnis der Unzufriedenen gehörten, und die Straßenschlacht endete ohne eindeutigen Sieger. Am Ende sind aber 16 Kölner tot. Das erzbischöfliche, nun treue Schöffenkollegium und der Erzbischof selbst nutzen den Vorfall gnadenlos aus, erneut gegen die Patrizier vorzugehen. 600 Mark Strafgeld und barfuß und gnadebettelnd im erzbischöflichen Palast war die Folge für Hardefus und einige seiner Verbündete. Und auch 4 Wochen später scheiterte ein neuer Aufstand innerhalb der Stadt durch Patrizier, der Erzbischof und seine Verbündeten aus Handwerk, kleineren Händlern und den Sondergemeinden, also den Kirchspielen samt jungen Stadtrat, die waren zu dem Zeitpunkt viel zu mächtig. Und so werden gekonnt die Spitzen des zweiten Aufstandes in kürzerer Zeit im Palast des Erzbischofs verhaftet und vorgeführt. 20 von ihnen lässt Konrad auf Burgen im Umland einsperren und unter Hausarrest stellen. Und nun, liebe Leute, 1260 war endgültig die vollumfängliche erzbischöfliche Herrschaft über Köln wieder etabliert. Als These könnte man also daher aufstellen, was Erzbischof Engelbert I. Anfang des 13. Jahrhunderts versuchte, aber nicht geschafft hatte und am Ende ja sogar für sein Machtstreben ermordet wurde, hatte sein Nachfolger Konrad von Hochstaden erreicht. Denn vieles, was Engelbert schon Anfang des 13. Jahrhunderts wollte, hat Konrad von Hochstaden umgesetzt. Er hat den Neubau des Kölner Doms mit in Gange gesetzt. Und der Bau war gerade auf bestem Wege. Die Herrschaft der Elite der Bürgerschaft war stark zurückgedrängt worden, ihren Freiheiten. Der Erzbischof hatte andere treue Verbündete in der Stadt gewonnen und Köln war wieder, wie zu Zeiten des 10. Jahrhunderts unter Bruno, fest in der Hand der Kölner Kirche. War nun also alles aus? Fällt die Schlacht von Worring 28 Jahre später aus? Nicht ganz. Konrad von Hochstaden war nun, als er auf dem Höhepunkt seiner Macht war, über 60 Jahre alt. Und ja, Menschen können im Mittelalter gut auch 80 Jahre alt werden. Für Konrad von Hochstaden trifft das aber nicht ganz zu. Er selbst herrschte seit fast einem Vierteljahrhundert in Köln und 2 Jahre nach seiner Revolution von oben, am 18. September 1261, stirbt er. Also Konrad von Hochstaden. Nach, wie gesagt, 23 Jahren der Herrschaft über Köln. Und auch wenn der Erzbischof eine feste Institution war, das Mittelalter ist eine Herrschaft von persönlichen Beziehungen. Und mit dem Tod Konrads von Hochstadens und des nächsten Erzbischofs von Köln werden die Karten um die Herrschaft der Stadt neu gemischt. Aber so mächtig wie Konrad sollte kein Kölner Erzbischof mehr in Köln werden. Und die Geschlechter, die patrizischen Familien Kölns sollten wieder ihre Chance bekommen. Die Allmacht der Kölner Erzbischöfe sollte nur von Dauer sein, vor allem, weil sein Nachfolger von Konrad nicht sehr klug agieren würde. Ja, Konrad von Hochstaden hinterließ in Köln also bleibende Spur, sowohl in der Architektur als auch in der Erinnerung der Stadtbewohner. Sein opulentes Grab befindet sich im Kölner Dom in der Johanneskapelle im Chorumgang. Ihr könnt ihn eigentlich nicht verfehlen, wenn ihr dort seid. Übrigens in der gleichen Kapelle ist auch Königin Richeza bestattet, die wir auch mal prominent in einer anderen Folge hatten. Konrad von Hochstaden wurde auch in jüngerer Zeit Ehre zuteil. So wurde ihm am Kölner Rathausturm eine Statue gewidmet, neben vielen weiteren historischen Persönlichkeiten, die unsere Stadt geprägt haben. Bemerkenswert ist jedoch der mittelalterliche Sockel, auf der Konrads Statue aus dem Jahre 1991 steht. Der Sockel zeigt, auf der steht, eine groteske Figur, die eine obszöne Geste, eine Art, wie jugendfrei ist mein Podcast eigentlich? Er lutscht sich selber ein, sorry, er macht eine Art Autofellatio. Dass der Sockel aber genau bei Konrad sich befindet, ist allerdings reiner Zufall. Also, dass Figur und Sockel zusammengehören, das ist reiner Zufall. Denn vor dem Zweiten Weltkrieg standen an dieser Stelle nämlich Heiligenfiguren, die den ursprünglichen religiösen Charakter des Platzes unterstrichen. Diese Figuren gingen aber durch den Bombenkrieg verloren. In der Nachkriegszeit, vor allem in den 80ern, glaube ich, einigte man sich auf ein neues Figurenkabinett am Turm. Viele Sockel waren aber noch erhalten geblieben aus der Zeit vor des Zweiten Weltkrieges. Und so hat man auf die bestehenden Sockel diese neuen Statuen gesetzt. Und deshalb, dass Konrad auf dieser Statue sitzt, von dem Knilch, der da sich selber einlümmelt, das ist reiner Zufall und soll irgendwie nicht jetzt eine Beleidigung an Konrad sein. Witzig finde ich hierbei, dass das lange Zeit wohl nicht ganz bewusst war in der Stadt, bis ein Zeitungsartikel vor ungefähr 10 Jahren auftauchte. Und seitdem wird das immer wieder von so Köln-Event-Seiten ausgegraben, alle 3 Monate. Wisst ihr eigentlich schon, was am Rathausturm abgeht? Und sowas, finde ich belustigend. Auch wenn ich mal am Rathausturm vorbeigehe, sehe ich, dass auch alle Stadtführer inzwischen davon Bescheid wissen und darauf zeigen. Ja. Witzig. Was noch zu Konrad von Hochstaden gehört. Am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden wunderschöne Mosaike im Kölner Dom, die den Fußboden im Chorraum, also im Chorumlauf, prägen. Neben uns bereits bekannten Persönlichkeiten wie Hildebold ist vor der Axkapelle auch Konrad von Hochstaden ein Mosaik abgebildet, mitsamt dem Modell der Kathedrale in seiner Hand, also dem Grundriss der Kathedrale in seiner Hand, nicht dem Modell. So, belassen wir es doch für heute. Vielen Dank dieses Mal an Antje, Andreas, Heinrich, Stefan, Karin, Sven, Silvia, Stefanie und Friedel für eure Trinkgelder via PayPal. Danke an alle meine Steady-Mitglieder für eure langfristige Unterstützung des Podcasts. Derzeit sind das Viktoria, Katrin, Sabine, MKL, Liuba, Randolph, Micha, Claudia, Uschi, Roger, Christian, Marc und Rainer. Und wenn ihr mal Köln ganz neu erleben wollt, Unterstützer ab der Stufe Ratsmitglied und höher auf Steady bekommen direkt exklusiven Zugang zu meiner GPS-geführten Audioguide-Tour durch das römische Köln vom Dom bis zum Ubier-Monument. Perfekt für einen historischen Spaziergang mit dem Smartphone in der Hand. Und mehr zu Steady findest du in Shownotes oder direkt auf geschichte.köln. Ich freue mich, wenn du da mit mir auf Tour gehst. Natürlich auf eine Aufnahme, nicht live. Als Literatur diente mir, wie immer, Hugo Stehkämper und Karl Dietmar, Köln im Hochmittelalter. Des Weiteren Manfred Grotens, Köln im 13. Jahrhundert, Gunther Hirschfelder und Anja Ostrowitki mit ihrer Analyse und Übersetzung des Textes des Kölner Stapelrechts in Quellen zur Geschichte der Stadt Köln Band 1 und bedeutende Bischöfe von Köln im historischen Kontext Band 3. Ich finde, das nächste Mal sollten wir wieder einen Blick auf gewisse Aspekte in der Stadt in der Mitte des 13. Jahrhunderts werfen. Die letzten Folgen waren ja jetzt eher ereignisgeschichtlich, da haben wir noch einiges aufzuholen, bevor es dann in die heiße Phase geht, Richtung all den Schlachten und Kriegen, die doof sind, aber dennoch nicht nur Köln, sondern am Ende den Nordwesten des Reiches erschüttern werden. Empfehlt mich weiter, bewertet den Podcast in eurer Lieblings-App, vielen Dank für jetzt die all vielen Bewertungen in Spotify vor allem. Und madet Jod.